ARD. Sanieren mit Plan. Energieprofis helfen weiter.
Selten hat ein Gesetz im Vorfeld so viel Wirbel verursacht wie das Gebäudeenergiegesetz, kurz GEG. Nun ist es beschlossen und bis zu 70% Förderung sollen möglich sein, hieß es zuletzt. Aber kommt das auch in der Realität an? Darüber sprechen wir mit Frank Weber. Er ist von Hause aus Schornsteinfeger und Energieberater. Und er hat mit solchen Förderungen nun fast täglich zu tun. Herr Weber, wie sieht's aus mit den 70%?
Ja, grundsätzlich gibt es tatsächlich Fördersätze, die man kumuliert bis auf 70% hochrechnen kann. Das heißt, es ist schon möglich, für Heizungstechnik zum Beispiel bis zu 70% Förderung zu bekommen. Das ist allerdings an verschiedene Detailanforderungen geknüpft, die wir im Detail dann mal beleuchten müssten, wann man in den Genuss der vollen 70% kommt. Wenn man die Einzelfördersätze kumuliert, könnte man sogar in einigen Fällen auf 80% Förderung kommen. Aber der Gesetzgeber hat eine Förderobergrenze von 70% festgesetzt, womit tatsächlich auch bei 70% dann gedeckelt wird.
Ja, aber ist das nicht teilweise so ein Zirkelbezug? Das heißt, ich muss sehr wenig Einkommen haben, um in den Genuss der kompletten Förderung zu kommen. Aber wenn ich wenig Einkommen habe, kann ich mir unter Umständen die Investition ja gar nicht leisten, oder?
Naja, Sie spielen an auf den Einkommensbonus. Es gibt also in der Förderung einen 30-prozentigen Einkommensbonus. Den bekommen Sie, wenn Sie ein Haushaltseinkommen bezogen auf das Gebäude, für das die Investition geplant ist, das gesamte Einkommen all derer, die in dem Gebäude wohnen, unterhalb von 40.000 Euro brutto im Jahr liegt. Natürlich gibt es Kunden, die das in Anspruch nehmen. Also das sind sehr oft eher ältere alleinstehende Personen, die dann tatsächlich in der Summe unterhalb dieser 40.000 Euro liegen. Aber viele derjenigen, die in den Genuss einer Förderung kommen, weil sie das Haus sanieren wollen, haben natürlich ein höheres Einkommen und fallen davon natürlich da nicht drunter.
Wenn wir jetzt mal von der Grundförderung ausgehen, das sind ja 30% für alle förderfähigen Heizungsanlagen. Wer kann denn diese 30% bekommen? Kann die jeder bekommen?
Grundsätzlich kann die 30% jeder bekommen. Allerdings gibt es verschiedene Stufen, in denen die KfW derzeit diese Fördermittel ausschüttet. Momentan geht es um selbstgenutztes Wohneigentum im Einfamilienhausbereich. Das ist die erste Welle sozusagen der Förderung, die jetzt gestartet wurde. Am 27. Februar ist das Programm online gegangen. Seitdem kann man diese Maßnahmen beantragen. Die KfW sagt allerdings, wenn jetzt vorher die Heizung kaputt geht, kann man entgegen der bisherigen Praxis schon jetzt aktiv werden, kann Dinge in Bewegung setzen und beauftragen. Es wäre dann nicht förderschädlich, wenn man im Nachgang einen KfW-Förderantrag stellt. Allerdings sind die Hürden doch etwas komplexer, als es im Vorfeld bei der BAFA-Förderung war.
Wir müssen mal erklären, KfW, BAFA, was ist da jetzt der Unterschied in der Förderung? Sind die beide noch aktiv oder gibt es nur noch einen?
Die gibt es beide noch parallel. Also die Kreditanstalt für Wiederaufbau, das ist die KfW, und das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ist die BAFA. Beide Institutionen fördern noch. Die BAFA fördert Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle. Dazu zählt alles Wände, Fenster, Dach und Ähnliches, also alles, was nicht Heizungstechnik ist und Anlagentechnik außer der eigentlichen Heizung. Das heißt also, wenn Sie eine Anlagentechnikverbesserung haben, eine Ergänzung, hydraulischen Abgleich, irgendeine Optimierung der Heizungsanlage, dann wird das weiterhin über die BAFA gefördert. Auch die Maßnahmen zur Emissionsminderung zum Beispiel für Biomasseheizungen, die werden auch über die BAFA gefördert. Wenn wir die KfW-Förderung angucken, dann ist das all das, was bisher unter Heizungstechnik lief, also solarthermische Anlagen, Biomasseheizungen, also das ist dann Hackschnitzel oder Pellets oder Scheitholzheizung, also Holzvergaserkessel, dann natürlich die Wärmepumpen, Brennstoffzellen, wasserstofffähige Heizung, innovative Heizungstechnik auf Basis erneuerbarer Energien und natürlich auch Errichtung, Umbau, Erweiterung eines Gebäudenetzes sowie Anschluss an Gebäude oder Wärmenetze. Das ist alles jetzt bei der KfW angesiedelt.
Muss ich denn überhaupt, weil das war ja die große Angst, die viele hatten, muss ich denn überhaupt so viel sanieren, um überhaupt in eine Förderung reinzurutschen? Also muss ich zum Beispiel meine Gebäudehülle um meine Fenster, um mein Dach machen oder reicht es auch, wenn ich sage, okay, ich investiere in eine neue Heizung und lasse mir die fördern?
Wir reden jetzt momentan über Einzelmaßnahmen. Das heißt, jeder dieser einzelnen Maßnahmen ist förderfähig, unabhängig davon, ob ich weitere Maßnahmen damit verbinde. Wenn Sie, was natürlich auch geht, Förderung in Anspruch nehmen, weil Sie das komplette Haus sanieren, das ist ein komplett anderes Spielfeld. Da reden wir über Effizienzhaussanierungen. Diese Gebäude müssen auch bilanziert werden, wie man das in der Fachsprache nennt, als Effizienzhäuser. Das ist ein sehr komplexes Verfahren. Wir wollen uns aber heute beschäftigen mit den Einzelmaßnahmen und da können Sie auch nur einen Teil machen. Also in der Theorie können Sie auch sagen, ich habe eine besonders wärmegedämmte Haustür mehr angeschafft und dafür stelle ich eben einen Antrag bei der BAFA, dass ich hier einen entsprechenden Zuschuss bekomme.
Also man kann so ins Detail gehen, was würde ich bekommen für eine Haustür? Ich sage mal, ruf mal auf, 5.000 Euro kostet so eine Haustür, wie viel bekomme ich da gefördert?
Das hängt davon ab, ob Sie einen individuellen Sanierungsfahrplan haben oder nicht für das Gebäude. Anzuraten ist jedem, der Fördermittel in Anspruch nimmt, im Vorfeld durch einen Energieeffizienzexperten, den man im Internet auf der entsprechenden Liste, EEE-Liste, einfach googeln, findet, einen individuellen Sanierungsfahrplan für das Gebäude erstellen zu lassen. Das heißt, bei Ihrem Beispiel Grundfördersatz 15% für den Sanierungsfahrplan, wenn Sie einen haben, kriegen Sie weitere 5%, das heißt in der Summe 20%. Und für die Arbeiten des Energieeffizienzexperten, der natürlich einen Aufwand hat, diesen Anträge zu stellen, damit Sie tatsächlich auch das richtige Produkt erwerben, was auch förderfähig ist, da sind Anforderungen daran geknüpft. All diese Fachplanungs- und Baubekleidungsmaßnahmen werden mit 50% gefördert. Das heißt, die Rechnung des Energieberaters kriegen Sie zur Hälfte erstattet und Sie kriegen im Idealfall 20% Zuschuss für Ihre Haustür.
Das heißt also, für eine Haustür alleine wäre wahrscheinlich der Aufwand, jetzt einen Energieberater sich ins Haus zu holen, jetzt vielleicht nicht so die allerklügste Idee. Sollte man schon mehrere Maßnahmen machen? Also ich sag mal, wenn man schon die Heizung macht, mache ich die Haustür mit?
Naja, am Ende sind das ja zwei verschiedene Baustellen. Also zum einen ist die Heizung bei der KfW und die Haustür bei der BAFA. Von daher sind das ja schon zwei verschiedene Bereiche, in denen der Energieberater unterwegs sein muss. Und im Kern ist es so, wenn Sie jetzt natürlich nur eine Haustür machen und dann ist die Frage, was will denn der Energieeffizienzexperte dafür haben, wenn er Ihnen den Antrag stellt und darüber hinaus, wenn Sie dafür noch einen Sanierungsfahrplan machen, der kostet ja auch nochmal Geld. Aber beim Sanierungsfahrplan ist eben der Vorteil, wir hatten das in einer unserer letzten Podcast-Sendungen schon näher beleuchtet, für den Sanierungsfahrplan kriegen Sie halt 80% erstattet für die Beratungsleistung des Energieeffizienzexperten. Das heißt, so ein Fahrplan kostet für ein Einfamilienhaus 325 Euro brutto für den Bauherren oder die Baufrau und für ein Mehrfamilienhaus 425 Euro brutto. Das heißt, sobald man mehr als nur die Haustür macht, rechnet sich das schon.
Aber was lohnt sich überhaupt anzugehen bei der Sanierung? Wir bleiben immer noch bei einem Einfamilienhaus. Wir hatten das ja in unserer ersten Podcast-Folge besprochen. Da ging es um den Energiefahrplan und auch in Folge 2, da ging es um die Wände. Was lohnt sich jetzt überhaupt noch anzugehen? Denn es gibt ja im Prinzip keinen Zwang, dass ich nur mein Haus unbedingt, bevor ich irgendwelche Fördermittel bekomme, komplett sanieren müsste. Aber wo ist so die Grenze, wo Sie sagen, das sollte man machen und das eher nicht?
Naja, man muss halt bewerten, was ist Kosten-Nutzen. Das heißt, wenn wir ein Gebäude haben, was ohnehin schon einen geringen Energieverbrauch aufweist und möglicherweise noch Betreiber drin sind, die sehr sparsam heizen, dann muss man natürlich immer mal überlegen, was sind das denn für Amortisationszeiten. Um zu beurteilen, wie sich sowas rechnet, ist der Fahrplan eben die Entscheidungshilfe. Sie machen einen Fahrplan, das ist der beste Vorschlag in dem Zusammenhang. In dem Fahrplan steht dann drin, was müssen Sie an Investitionen in die Hand nehmen, um die einzelne Maßnahme umzusetzen. Der Fahrplan umfasst ja alle Maßnahmen, die notwendig wären, um Ihr Haus in ein KfW-Effizienzhaus zu verwandeln. Und das sind meistens 3, 4, 5 oder 6 Maßnahmepakete, die Ihnen aufgezeigt werden, einzelne Schritte, die Sie machen können oder eben auch lassen können, wenn Sie sagen, das rechnet sich für mich nicht. Da steht bei jedem Maßnahmepaket, was ist die Investitionssumme, was sind die Zuschüsse, die Sie erhalten können und was ist die Auswirkung für Ihr Gebäude. Und wenn Sie einen Fahrplan haben, steht auch drin, vor Umsetzung der Maßnahmen haben Sie einen CO2-Ausstoß, der so und so hoch ist, einen Heizkostenfaktor, der so und so hoch ist. Und nach den Maßnahmen ergibt sich für Sie ebenfalls ein natürlich geringerer CO2-Ausstoß, ein geringerer Heizkostenanteil. Und da kann jeder relativ gut ausrechnen, lohnen sich die Maßnahmen für mich oder lohnen die sich eben nicht. Also um 500 Euro im Jahr Heizkosten zu sparen, 200.000 Euro auszugeben, ist jedem klar, das rechnet sich nicht. Aber in vielen Fällen muss man natürlich auch beachten, es kommt ja zukünftig noch CO2-Abgabe und steigende Energiepreise sind zu erwarten, dass es in vielen Fällen sinnvoll ist, zu sanieren und zumindest mal anzufangen. Das kann man ja auch mit Einzelmaßnahmen.
Ist es dann sinnvoll, erstmal mit so kleinen Dingen anzufangen, wie mit der Haustür? Oder ist es vielleicht nicht doch besser, das dann größer anzupacken? Also, dass man nicht jedes Mal wieder von vorne anfängt. Muss man sie jedes Mal wiederholen zum Beispiel, um dann den Antrag zu stellen für eine Förderung? Das kostet ja dann auch immer wieder neues Geld.
Naja, das kommt jetzt drauf an. Also, wir versuchen schon, unseren Kunden nahezubringen, dass wir mehrere Dinge gleichzeitig beantragen sollten, um eine vernünftige Amortisation zu erreichen, auch der Kosten, die für uns entstehen. Ne? Aber sagen wir mal, die Hälfte dieser Kosten kriegen sie ja eh wieder. Und von daher ist es natürlich auch nicht so dramatisch, wenn sie nur kleine Schritte nach vorne gehen. Wichtig ist, dass was passiert. Und manche Dinge, die im Fahrplan dargestellt werden oder die in der Beratung auch erwähnt werden, die kosten gar nicht ernsthaft viel Geld, aber bringen halt im Endeffekt viel. Nehmen Sie mal ein Beispiel. Ich war heute bei Kunden gewesen und da hat sich relativ schnell rausgestellt, sie haben eine Dachbodenklappe und in der Dachbodenklappe ist halt keine Dämmung. Das heißt, man hat oben den Dachboden gedämmt und dann hat man eine Klappe eingebaut, wo der Schornsteinfeger, wenn er aufs Dach muss, eine Leiter anlegt, Holzbretter zur Seite schiebt und da oben ist der kalte Dachboden. Und an der Stelle, wo die Klappe ist, gibt es halt keine Dämmung. Das ist eine Wärmebrücke, wo sie natürlich, wo das Haus Energie verliert, wo noch niemand drüber nachgedacht hat, die man mit kleinen Handgriffen letztendlich schließen kann. Ohne dass man einen Handwerker ins Haus holt, oftmals, und ohne dass man große Investitionen stemmen muss. Oder ein schönes Beispiel ist auch immer der Kellerabgang. Man hat einen unbeheizten Keller. Und möglicherweise hat man sogar die Kellerdecke nach oben gedämmt, aber die Wand, die zur Kellertreppe runterführt, und im Regelfall ist es ja der Durchgang unter der Treppe, die ins erste Obergeschoss führt, da ist eine Holztreppe von unten nicht gedämmt und die Wand zum Kellerabgang, das kennen viele Leute, ist einfach nur ein Holzverschlag ohne irgendwelche Dämmung. Klar verliert das Gebäude an der Stelle Energie und klar müssen Sie das wieder durch Nachheizen schließen, diese Lücke. Da sind so Dinge, die man einfach bei der Begehung im Gebäude, ich meine, der Sanierungsfahrplan ist ja nicht nur das Instrument, um Fördermittel zu kriegen, sondern letztendlich auch, um die Bürgerinnen und Bürger aufzuklären, was sind denn die Möglichkeiten, die wir haben, um Energie zu sparen und um etwas nachhaltiger zu wirtschaften.
Und solche Hinweise, wo die Schwachstellen eines Gebäudes sind, die kann man auch sehr gut gebrauchen, wenn man beabsichtigt, eine Immobilie zu kaufen. Und da gibt es auch einen neuen Podcast, Gold und Asche, der ARD-Finanzdirektion, auf den wir gerne hinweisen wollen. Dort werden Sie Schritt für Schritt beim Hauskauf begleitet mit Hintergründen und Expertenwissen. Die ersten Folgen sind bereits online in der ARD Audiothek zu hören und überall, wo es sonst noch so Podcasts gibt. Also wenn Sie über einen Hauskauf nachdenken und sich fragen, sind Immobilien wirklich eine gute Altersvorsorge, bewahren die mich auch gleichzeitig vor steigenden Mieten? Wann ist der richtige Zeitpunkt dafür? Wann kann ich mir eigene Wände leisten und wann nicht? Und worauf muss ich bei einem Kredit achten? Wie unterstützt mich der Staat eigentlich bei meinen Plänen? All das, wie gesagt, im Podcast Gold und Asche der ARD-Finanzdirektion in der ARD-Audiothek. Und wie kann mich der Staat eigentlich bei meinen Plänen unterstützen? Das ist ja auch unser Thema mit Frank Weber heute. Er ist Schornsteinfeger von Hause aus und als Energieberater sehr erfahren unterwegs. Er arbeitet auch für die Verbraucherzentrale, wo Sie in Ihrer Region auch Energieberater bekommen können. Und wir haben ja das Gebäudeenergiegesetz so ein bisschen als Thema und die Förderungsmöglichkeiten. Die Angst vor dem Gesetz war ja sehr groß am Anfang. Es wurde kolportiert, dass uns das Gesetz sehr viel aufdrückt, dass wir sehr viel machen müssen, sehr viel Geld ausgeben müssen und am Ende sogar unser Haus verlieren. Davon ist jetzt nicht mehr sehr viel in der Wirklichkeit angekommen. Aber gibt es irgendwas, was wir aufgedrückt bekommen durch das Gesetz?
Naja, aufgedrückt ist ja die Frage. Also wir müssen ja grundsätzlich erkennen, wir haben schon ein Problem. Wir haben ein Problem, dass wir einen hohen Energieverbrauch haben im Gebäudebestand, dass ein wesentlicher Teil der klimarelevanten Emissionen auch vom Gebäudebestand ausgeht und wir in den letzten Jahrzehnten verglichen zum Beispiel mit unseren skandinavischen Nachbarn relativ wenig dafür getan haben, dass sich das effektiv verbessert. Das lag daran, dass wir geringe Energiepreise haben. Wir alle können uns daran erinnern, Ölpreise von 30 Cent pro Liter sind nicht irgendwelche stehen nicht in Geschichtsbüchern, sondern die meisten von uns können sich daran erinnern. Gaspreise von 2 bis 3 Cent pro Kilowattstunde. Dann ist natürlich klar, dass der Antrieb, jetzt noch die letzte Effizienzlücke zu schließen in so einem Gebäude, tatsächlich gering ist. Man muss schon sagen, das Ziel der Bundesregierung ist löblich und auch sinnvoll. Was in der Umsetzung manchmal an technischen Finessen da geschaffen wurde, darüber lässt sich diskutieren. Nicht alles, was gut gemeint ist, ist auch gut gemacht. Aber am Ende des Tages ist das ja so, wir alle sollten Sorge dafür tragen, dass wir zukünftig einen geringeren ökologischen Fußabdruck haben.
Zum Beispiel, indem wir uns eine neue Heizung einbauen. Und da war ja die Wärmepumpe nicht gerade der deutschen liebstes Kind. Darüber haben wir auch schon viel gesprochen. Ab Folge 5 können Sie sich über die Wärmepumpentechnologie informieren in unserem Podcast. Aber jetzt sind wir ja bei den Fördermöglichkeiten für eine neue Heizung. Zum Beispiel, wenn wir damit anfangen, die Grundförderung sind ja diese 30% erstmal. Was umfassen diese 30%? Also ist das nur die Heizung selbst? Oder sind es auch die Monteurskosten? Wird da irgendwas abgezogen? Wie ist das?
Nee, es ist weit mehr als 30%, Herr Becker. Wir haben einen Grundfördersatz von 30%. Wir haben darüber hinaus einen Klimageschwindigkeitsbonus, der mit maximal 20%, also derzeit wird er mit 20% angesetzt, wenn Sie das vor dem 31.12.2028 diese Maßnahmen umsetzen, bekommen Sie derzeit noch 20% mehr Fördermittel, dann sind wir schon bei 50%. Und dann gibt es natürlich noch den Einkommensbonus, der ebenfalls mit 30% angesetzt wird, wobei, wie eingangs gesagt, die Deckelung der Gesamtfördersumme bei 70% liegt. Für die Baubekleidung und für die Leistungen des Energieberaters bekommen Sie immer 50% verlorenen Zuschuss. Das heißt, für die Rechnung, die Sie da bekommen haben, bekommen Sie die Hälfte wieder erstattet. Was ist da förderfähig? Es sind solarthermische Anlagen. Das heißt, alle Solaranlagen, die im Prinzip direkt Wasser erwärmen durch solare Energienutzung. Es sind Biomasseheizungen, Heizungen, die nachwachsende Energieträger verheizen. Das sind zum Beispiel Pellets oder Scheitholzanlagen oder auch Hackschnitzelanlagen, wenn es um größere Anlagen geht. Also eine Hackschnitzelanlage im Einfamilienhaus werden Sie nicht finden, aber eher dann schon eine Pellet- oder eine Scheitholzanlage. Dann haben wir natürlich elektrisch angetriebene Wärmepumpen, Brennstoffzellenheizungen, wasserstofffähige Heizungen. Da aber nur die Investitionsmehrausgaben, die für eine wasserstofffähige Heizung, es wird oft falsch verstanden, weil die Leute den Eindruck haben können, sie ersetzen ihre Gasheizung und da steht drauf, die ist wasserstofffähig und damit kriegen sie die erstattet, sondern nur die Mehrausgaben, die sie bräuchten, um diese wasserstofffähige Heizung gegenüber einem normalen Gerät zu investieren. Letztendlich die Heizungsoptimierung und den Anschluss an ein Wärmenetz. Da bekommen Sie am Ende diese ganzen Förderungen von der KfW mit 30% Grundförderung. Bei der elektrisch angetriebenen Wärmepumpe kriegen Sie noch einen Effizienzbonus. Da gibt es besonders gelistete Anlagen, die umweltverträglicheres Kältemittel benutzen und eine hohe Effizienz aufweisen. Die bekommen nochmal 5% mehr. Da haben wir also 30% plus 5% und dann noch einen Klimageschwindigkeitsbonus von 20%. Da können Sie 55% kriegen. Und wenn Sie den Einkommensbonus auch noch erfüllen, dann eben bis zu 70%.
Da muss ich nochmal einhaken. Also wenn ich eine Gasheizung einbaue, die auch H2-ready ist, dann wird nur das gefördert, was sozusagen zwischen der normalen Gasheizung und der, die eben auch Wasserstoff verbrennen kann, als Differenz besteht. Nur das ist förderfähig. Was macht das ungefähr aus? Also was ist das für ein Unterschied, für ein Preisunterschied?
Das kann man so gar nicht definieren momentan. Und ich habe auch, muss ich ehrlich sagen, diese Form der Förderung noch nicht durchgezogen. Also die meisten Fälle sind eher, und das macht ja auch Sinn, dass man, wenn man förderfähige Anlagen in Betracht zieht, dass man eben auf einen erneuerbaren Energieträger wechselt. Das heißt, den fossilen Energieträger hinter sich lässt, grundsätzlich hinter sich lässt, wenn es denn technisch möglich ist im Gebäude. Da haben wir uns im Podcast auch schon mit auseinandergesetzt. Was muss mein Gebäude denn haben, um zum Beispiel eine Wärmepumpe einzusetzen? Oder was gibt es noch für Alternativen dazu? Am Ende ist es so, dass wir, wenn wir hier in den Bereich der erneuerbaren Energie gehen, also von der Solarthermie angefangen, die natürlich im Regelfall nicht ausreicht, um das Gebäude zu heizen, aber eine Ergänzung der bestehenden Anlage sein kann. Dann gibt es allerdings keinen Klimageschwindigkeitsbonus, muss man dazu sagen, sondern gibt es nur, wenn man tatsächlich damit eine Anlage ersetzt, die eben früher als vorgeschrieben ausgetauscht wird oder eine Biomasseanlage oder eben eine Wärmepumpe anstelle der bisherigen Öl- oder Gasheizung einbaut. Und dafür kann es halt eben bis zu 70% Zuschuss geben.
Das bedeutet, wir kommen also an der Wärmepumpe oder an einer Pelletheizung nicht vorbei, wenn man jetzt im Heizungsbereich bleiben will. Das wären die großen Investitionen, die sinnvoll gefördert werden können, wo man eben auch diese 70% maximal dann im Prinzip bekommen kann.
Naja, es gibt ja auch noch den Terminus innovative Heiztechnik auf Basis erneuerbarer Energien. Das hat man gemacht, um im Prinzip technikoffen zu formulieren. Denkbar wäre ja auch, dass Biogasanlagen oder ähnliches damit ins Kalkül kommen. Darüber hinaus gibt es ja die Forderung des Gesetzgebers, bis 2026 bzw. 2028 kommunale Wärmenetzplanungen vorzulegen für die Kommunen unter 100.000 Einwohner und über 100.000 Einwohner. Dadurch unterscheidet sich das. Das heißt, auch hier gibt es ja vielleicht noch die Option, im Rahmen einer kommunalen Wärmenetzplanung das Gebäude mit anzuschließen an eine lokale Nahwärmeversorgung zum Beispiel. Und da sind dann auch schon wieder andere Techniken, die man ins Kalkül ziehen kann. Also man muss halt unterscheiden, möchte ich weiterhin selbst dafür verantwortlich sein, wie ich mein Gebäude beheize und auch selbst autonom entscheiden, wie ich die Kosten steuere unter Umständen. Das ist am Ende, wenn ich irgendeine Anlage habe, bei der ich bestimme, wann ich Brennstoff kaufe, wie zum Beispiel im Biomassebereich, habe ich natürlich Einfluss auf die Preisgestaltung. Natürlich nur, was der Markt hergibt, aber ich habe selbst einen Hebel in der Hand.
Ja, und im Prinzip dann auch beim Strompreis. Also je nachdem, welchen Wärmepumpenstromanbieter ich dann am Ende nehme. Aber lohnt sich das schon? Also wenn man jetzt mal die Anschaffungskosten einer Wärmepumpe nimmt im Vergleich zu den Anschaffungskosten einer Gasheizung, lohnt sich das dann schon, wenn man den doch deutlich höheren Strom als Gaspreis mit einbezieht, dass man sagen kann, jawohl, eine Wärmepumpe rechnet sich?
Ja, natürlich. Also das hängt aber stark von den Gegebenheiten vor Ort ab. Also was habe ich für Wasservolumen? Wie kommt meine Wärme im Raum an? Wird es über den Heizkörper abgegeben? Wird es über den Fußboden oder über die Wand oder über die Decke abgegeben? Wenn ich Heizkörper habe, sind die in der Lage, einem hydraulischen Abgleich standzuhalten? Das heißt also, kann ich hier, habe ich Ventile, die voreinstellbar sind? Also ich meine jetzt nicht das Ventil, um den Heizkörper auf und zu drehen. Das hat jeder. Das nennt sich den Thermostatkopf. Das Thermostatventil sitzt dahinter, wasserseitig in dem Heizkörper. Und da gibt es bei den moderneren Ventilen eine Voreinstellskala, die es mir ermöglicht, mein Heizsystem zu optimieren, was dazu führt, dass ich geringere Temperaturen im System, also geringere Wassertemperaturen einfach brauche, um das Gebäude zu beheizen. Und wie kann ich es schaffen, ein größeres Wasservolumen? Mehr Wasservolumen heißt immer geringere Wassertemperatur. Ich habe eben mehr Wasser im System, dafür muss es nicht so heiß sein. Mit mehr Wasservolumen die Heizungsanlage so zu optimieren, dass die Wärmepumpe effizienter arbeitet. Und dementsprechend kann man kalkulieren, grob kalkulieren, was man tatsächlich dann an Effizienz in der Wärmepumpe abbilden kann. Und das ist eine Jahresarbeitszahl also Jahresarbeitszahl bedeutet das Verhältnis zur eingesetzten Strommenge zur produzierten Wärmemenge. Und das kann bei 1,5 liegen, das heißt 1 zu 1,5, oder es kann bei 1 zu 5 liegen. Und wenn Sie 1 zu 5 haben, dann bedeutet das, mit jeder Kilowattstunde Strom, die Sie reinstecken, erzeugen Sie 5 Kilowattstunden Wärmeenergie. Und dann muss man natürlich dazu sagen, Sie können nicht 1 zu 1 Ihren Heizkessel nehmen und sagen, ich gucke jetzt mal aufs Typenschild, der hat jetzt 20 kW, weil irgendwann hat mir ein Heizungsmonteur so ein Ding eingebaut für 20 Kilowattstunden, Standardgröße von einem Familienhaus. Bei den alten Anlagen war das immer, sondern man macht am Anfang eine raumweise Heizlastberechnung und ermittelt eine Heizlast für das Gebäude. Und da ist es zum Beispiel so, ich habe vor kurzem zum Beispiel ein Reihenhaus mit einer guten Südlage, muss man dazu sagen, gerechnet. Die hatten bisher eine 18 kW Gasheizung drin und haben eine Heizlast von 7 kW. Das heißt, am Ende des Tages wird die Wärmepumpe irgendwas um die 7 kW an Leistung haben, die sie braucht, um das Gebäude warm zu machen. Was brauche ich fürs warme Wasser? Das sind alles so eine Faktoren, die eine Rolle spielen. Und dann kann man eben schauen, wie viele Kilowattstunden gehen da rein. Bei 1 zu 1,5 bedeutet das, dass ich letztendlich relativ viel Strom, relativ teuren Strom, wie Sie schon gesagt haben, rein investieren muss, um relativ wenig im Verhältnis an Wärmeenergie zu erzeugen.
Naja, nun sind aber die Wärmepumpen mit einer Jahresarbeitszahl von 1 zu 5 eher der Goldstandard. Das heißt, so eine Durchschnittswärmepumpe, die man sich unterm Strich auch leisten kann, was hat denn die für eine Jahresarbeitszahl?
Naja, Sie müssen es ja anders sehen. Nehmen wir mal ein Beispiel, Sie haben ein Gebäude und schauen sich Ihre Gasabrechnung an. Das ist jetzt tatsächlich, bevor mich jetzt die Fachwelt dafür prügelt, eine einfache Milchmädchenrechnung, wie man so schön sagt, aber sie macht vielleicht eine Tendenz deutlich. Sie haben bisher auf Ihrer Gasrechnung 20.000 Kilowattstunden Gas gehabt. Das bedeutet, Sie werden eine Wärmemenge von 20.000 Kilowattstunden brauchen, wenn alles im Gebäude so bleibt, wie es ist, um es durchgehend warm zu bekommen. Das ist eine Zahl, die Sie dann nehmen. Und wenn Sie die bei einer Jahresarbeitszahl von 1 zu 5 durch 5 teilen, also wie gesagt, Überschlag, kommt Ihr Strombedarf raus. Also nehmen wir an, wir haben 20.000 Kilowattstunden im Jahr an Energie, die wir brauchen, teilen es durch 5, dann kommen da 4.000 Kilowattstunden Strom raus. Und jetzt nehmen Sie Ihren Stromtarif, je nachdem, ob Sie für die Wärmepumpe einen besseren Tarif kriegen. Nehmen wir mal an, Sie haben einen Strompreis von 35 Cent Dann nehmen Sie die 4000 Kilowattstunden und rechnen Sie mal 35 Cent. Und dann wissen Sie, was Sie am Ende an Stromkosten haben für die Wärmepumpe. Dazu kommt natürlich noch das, was Sie an Warmwasserenergie noch aufgewendet haben. Das ist zwar in dem Gaspreis drin, aber letztendlich wird die Wärmepumpe, also spätestens bei der Legionellenschaltung, hier natürlich zumindest im Winter einen elektrischen Heizstab brauchen, um die vernünftige Warmwassertemperatur zu haben. Und die Jahresarbeitszahl einer Wärmepumpe, die ist ja auch nicht fest in Stein gemeißelt, sondern die ändert sich natürlich abhängig von der Außentemperatur, die Sie haben und abhängig von der Vorlauftemperatur, die Sie ins System geben. Umso niedriger die Systemtemperatur ist, also das, was ich den Heizkörpern zuführe an Wärme, an Temperatur, umso niedriger diese Temperatur und umso höher die Außentemperatur, desto besser ist dann Ihr Wirkungsgrad bei der Wärmepumpe.
Na gut, dann versuch's mal so. Wenn die sich ändert, diese Zahl, was kann man denn so als Durchschnitt ansetzen? Also ich kann ja nicht mit dem höchsten Wert rechnen, mit den 1 zu 5.
Ja, die meisten Anlagen versuchen schon deutlich über 1 zu 3, 1 zu 3,5 zu kommen. Das ist aber relativ gut ersichtlich, weil es immer mit angegeben wird. Es wird immer ein COP angegeben. Und das ist der Wert und da steht hinten dran in Klammern zwei Zahlen, 35/7 und das ist letztendlich der Wert, auf den dieser Wirkungsgrad bezogen ist. Das würde dann in dem Fall bedeuten, 35 Grad gehen hoch ins Heizsystem und 7 Grad beträgt die Außentemperatur.
Das heißt, bei dieser Konstellation würde ich einen Vorlauf haben von 35 Grad und bei einer 7 Grad Außentemperatur, damit bekomme ich aber mit Heizkörpern meine Wohnung nicht warm.
Es kommt auf die Heizkörper an. Also wenn Sie große, flächige, mit viel Wasservolumen ausgestattete Heizkörper haben, könnte das gehen. Bei Flächenheizungen geht es auf jeden Fall. Also viele derjenigen, die im Fußbodenheizungsbereich unterwegs sind, haben einen Maximalvorlauf von vielleicht 40 Grad im Jahr.
So, jetzt haben wir so viele Zahlen gehört, das lassen wir erstmal sacken und werden in der nächsten Folge einfach mal einen Antrag ausfüllen, beziehungsweise die Unterlagen zusammentragen, die man für einen Förderantrag bei der KfW oder eben bei der BAFA braucht. Und bis dahin möchte ich Ihnen noch einmal einen anderen Podcast ans Herz legen, bei dem Sie Schritt für Schritt das Wichtigste beim Hauskauf erfahren, mit Hintergründen und mit den Expertinnen und Experten der ARD-Finanzredaktion, die die wichtigsten Fragen rund um den Hauskauf zusammengetragen haben. Der Podcast heißt Gold und Asche, Projekt Hauskauf. Den gibt's in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Sanieren mit Plan. Ein Podcast von MDR Thüringen.